Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, die Tagesschau hat schon vor 2 Jahren unserem Thema besondere Aufmerksamkeit gewidmet und man könnte fast meinen, sie haben uns, unserem Kreis hier die Aufmerksamkeit gewidmet, zumindest ähnlichen Gedanken und Themen, wie wir sie haben. Da wird also betitelt, das nächste Ende der Menschheit. In der Verschwörungsszene erfährt der Begriff des Transhumanismus momentan Aufschwung. Nicht zuletzt deshalb, weil er bestehende Narrative in einer Art Dachmarke integriert. Experten halten die Zugkraft jedoch für begrenzt. Und jetzt kommt's. Ideologen aus Wladimir Putins Umfeld benutzen den Begriff genauso wie Impfgegner, LGBTQ-Feinde, Technologieskeptiker, Esoteriker, religiöse Extremisten, Klimawandelleugner und Kapitalismuskritiker. Ich weiß gar nicht, zu wie vielen ich da gehöre, aber mehr als einem, aber nicht zu allen. Insbesondere in der Corona-Leugner-Szene, das bin ich schon, erfährt der Mythos vom Transhumanismus als weltumspannende Verschwörung momentan wachsende Verbreitung, passt er sich doch nahtlos an das Narrativ, an die Narrative vom Great Reset und dem großen Bevölkerungsreduktion und Gedankenkontrolle, Genmanipulation, Genderpolitik, technische Implantate, das Diktat von einer Elite, kontrollierten künstlichen Intelligenz, einhergehend mit der Auflösung menschlicher Werte und Normen. Das ist die Dystopie, die die Anhänger dieses Mythos heraufbeschwören. Gibt es jetzt auch wissenschaftliche Untersuchungen dieses Phänomens, nicht etwa des Transhumanismus, sondern derjenigen, die Kongresse darüber machen? Politikwissenschaftler Jan Ratje vom Center for Monitoring, Analyse und Strategy sieht bei der Instrumentalisierung des Begriffs den klassischen Dualismus, der Grundlage aller Verschwörungsideologien ist. Es geht künstlich gegen natürlich, was für gut gegen böse steht. Das ist jetzt insofern interessant, als man daran sieht, dass die Tagesschau es für nötig hält, ihren Begriff der Verschwörungstheorie anzuwenden auf Menschen, die sich Gedanken machen, ob das mit dem Transhumanismus irgendwie in eine falsche Richtung geht, wenn sie davon hören, dass Menschen auf eine Festplatte hochgeladen werden sollen. Also es ist ganz erstaunlich, dass man hier meint, jemand, der irgendwie kritisch darauf blickt oder auch nur mit einer gewissen Sorge, dass der also, ja, was ist ein Verschwörungstheoretiker, also Verschwörungstheorie, ist ja so eine Strategie, also der Begriff ist ein, dient der Diskreditierung der Kritiker. Also man nennt etwas Verschwörungstheorie, wenn man es diskreditieren möchte, also für Unsinn erklären möchte und die Diskussion darüber, die inhaltliche Diskussion verhindern möchte. Dann nennt man es Verschwörungstheorie, weil in dem Moment, wo man sagt Verschwörungstheorie, da begibt man sich der Aufgabe, mit denen inhaltlich zu diskutieren. Das können Sie bei vielen Themen so nachforschen. Und da ist es eigentlich schon interessant, dass man diesen Begriff auf dieses Thema anwendet und man weiß eigentlich gar nicht recht, warum. Und ich würde fast sagen, und deshalb beginne ich diesen Vortrag damit, es ist fast verdächtig, dass Sie es für nötig halten, dieses Thema, was man ja eigentlich so als so ein recht abstraktes, technisches Thema ansehen könnte, dass Sie dieses Thema so in den Mittelpunkt stellen und in die Reihe stellen dieser ganzen anderen Theorie von Wladimir Putin über. Also es ist interessant, dass man diesem Thema, nein, genau genommen denen, die dies irgendwie hinterfragen oder kritisieren, dass man sie so versucht, gleich einmal als unglaubwürdig hinzustellen. Also warum wird solche Propaganda gegen Transhumanismuskritik gemacht? Ich glaube fast, dass das, was ich sagen werde, wird gar nicht ganz deren Erwartungen entsprechen. Ich werde gar nicht so kritisch dagegen sein, in einer Hinsicht aber doch. Ich kann den Herrn Autor leider nicht befragen, aber wenden wir uns jetzt mal dem Thema zu und schauen wir, ob sowas rauskommt, wie das, was dieser Tagesschau-Artikel dort herausgearbeitet hat. Und ich möchte aber etwas allgemeiner anfangen, so mit Hintergrundüberlegungen. Ich bin Philosoph, wir stellen ganz allgemeine Fragen, die sich der Normalbürger sonst nicht so stellt. Und der Transhumanismus will ja unseren Körper weiterentwickeln. Und er meint, aus unserem Körper etwas viel Leistungsfähigeres machen zu können oder auch unseren Körper zu ersetzen durch einen anderen Körper. Und da sollten wir uns erst einmal überlegen, was ist überhaupt ein Körper? Also was heißt es, dass wir einen Körper haben? Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kann man auf die philosophische Bestimmung kommen, dass mein Körper ein Stück Materie ist, das nicht nur ein Werkzeug von mir ist. Also ein Werkzeug ist so, ich brauche es, um etwas zu tun. Ich brauche ein Brecheisen, um die Tür aufzubrechen. Und ich kann die Tür nicht aufbrechen ohne ein Brecheisen, aber ich könnte auch ein anderes Werkzeug nehmen. Beim Körper ist das anders. Da kann ich nicht ausweichen auf ein anderes Werkzeug. Der Körper ist wie ein Werkzeug von uns, aber eins, das uns festgewachsen ist. Also manche Dinge, die ich tun kann, kann ich nur mit Hilfe meines Körpers tun. Ich kann die Türe dort öffnen, aber ich kann sie nicht öffnen, indem ich nur hart daran denke. Also ich kann meinen Arm heben, indem ich hart daran denke oder auch gar nicht so hart. Ich kann einfach ihn heben. Ich kann das mit der Tür versuchen, so im Kopf, aber sie geht nicht auf. Aber ich kann die Tür öffnen, aber nur mit meinem Körper, nur indem ich hingehe. Und so ist der Körper das Stück Materie, das festgewachsen an uns ist und das wir brauchen, um etwas in der Welt zu bewirken, in der materiellen Welt etwas zu bewirken. Also das ist erst einmal ganz grundlegend ein Körper. Dazu gehört, dass ich den Körper direkt bewegen kann. Die Tür kann ich bewegen durch meinen Körper. Aber meinen Körper kann ich einfach so bewegen. Ich muss nicht ein Rezept befolgen, um meinen Arm zu heben, sondern ich hebe ihn einfach und siehe da, er geht hoch. Und weil ich das schon mein Leben lang gemacht habe, diesen Körper bewegen, weiß ich ungefähr, was ich kann, sodass ich gar nicht nachdenken muss und auch nicht probieren muss. Ich kann einfach so den Arm heben, ohne was anderes dabei zu tun oder dafür zu tun. Da geschehen zwar Dinge in meinem Gehirn und in meinen Nerven und Muskeln, damit der Arm hochgeht, aber so im Handeln, im Erfahren, da hebe ich einfach nur den Arm hoch und er geht hoch. Und das ist das, was beim Körper der Fall ist. Ich kann auf meinen Körper direkt einwirken. Durch meinen Körper kann ich auch vieles wahrnehmen, was ich sonst nicht wahrnehmen könnte. Also auf meinen Körper fallen Lichtstrahlen ein, durch die ich mir ein Bild von ihnen machen kann. Es kommen auch Temperaturempfindungen an meiner Haut heran und wenn mir etwas auf die Hand fällt oder ich es in die Hand nehme, verspüre ich auch Druck dadurch. Also die fünf körperlichen Sinne, die liefern mir in mein Bewusstsein Daten und die kommen durch den Körper, durch dieses Stück Materie, nicht durch ein anderes, durch dieses Klavier, da kann viel drauffallen, das kann ich sehen und so, aber so direkt in mein Bewusstsein geliefert werden die Daten nur durch meinen Körper. Der Körper ist also hat mein Sensorium für die Außenwelt. Das brauche ich sogar, um mit ihnen zu sprechen. Also auch recht geistige Tätigkeiten gehen über den Körper dann in mein Bewusstsein hinein. Durch den Körper sind wir auch dann an einem Ort, weil es ja anders als ein Werkzeug ein Stück Materie ist, das ich nicht austauschen kann. Ich kann nicht ein anderes nehmen, sondern es ist immer mein Körper. Ich bin daran festgewachsen und dadurch kann ich an einem Ort sein. Denn wenn wir keine Körper hätten, dann könnten wir vielleicht das ein oder andere so geistig sehen, aber wir hätten gar keinen Ort, weil was Geistiges hat keinen Ort, nur Körper haben einen Ort. Und so hat Gott uns mit einem Körper erschaffen, dass wir an einem Ort sein können. Und an dem Ort können wir dann auch mit anderen Menschen zusammen sein. Näher dran, also deren Körper ist dann auch deren Anwesenheit und da kann ich dann näher hingehen, ich kann mit ihnen sprechen, ich kann in ihre Augen schauen, ich kann ziemlich viel erfahren darüber, wie es ihnen geht und wenn sie sprechen, kann ich sehr genau manches über ihr Bewusstsein erfahren. Also wir haben Körper, durch die wir an einem Ort sind und mit anderen zusammen sind. Nicht nur für physische Tätigkeiten wie das Öffnen der Tür brauche ich den Körper, sondern für manche geistige Fähigkeiten auch. Die Einschätzungen gehen da zwar auseinander und manchmal staunt man darüber, was Menschen, die ein sehr kaputtes Gehirn haben, trotzdem noch können, aber so im Großen und Ganzen stellen wir fest, dass wir den Körper auch für geistige Fähigkeiten brauchen. Sieht man manchmal, wenn jemand einen Schlaganfall hatte und dann ein Teil des Gehirns ausfällt oder auch wegen eines Unfalles, dann ist zum Beispiel manchmal das Bewusstsein, die Erinnerung weg oder ein Teil der Erinnerung ist weg oder andere geistigen Fähigkeiten sind dann nicht da, je nachdem, welcher Teil des Gehirns ausgefallen ist. Manchmal übernimmt dann ein anderer Teil des Gehirns diese Fähigkeiten, aber wir sehen schon, das Gehirn hilft uns auch beim Denken manchmal. Also es ist nicht so, dass das Gehirn so ganz ohne Körper, dass das Gehirn nur da ist, also dass der Körper nur dazu da ist, um was zu bewegen. Nein, es hilft uns auch beim Denken, wenn wir es denn einsetzen. Also jetzt nochmal aus der Sicht Gottes, was heißt das, dass Gott uns mit so einem Körper erschaffen hat? Er hat also ein Universum erst einmal erschaffen. Also erstmal war da nichts, da war nur Gott, ohne dass es irgendein Universum gab. Also Gott kann existieren, ohne dass es was Körperliches gibt. Dann schafft er ein Universum und schafft auch dann uns. Er schafft also lebendige Wesen und er haucht ihnen einen Atem ein. Und dann sind wir so, wie wir jetzt sind, mit Körper und mit geistigen Fähigkeiten und mit als Geister, als Personen, die den Körper bewegen können. Und diesen Körper, den haben wir also zum Wirken in dieser Welt. Und deshalb müssen wir ihn pflegen und haben auch als Christen den Auftrag, diesen Körper also gut zu verwenden, für Gutes zu verwenden. Nicht nur faulenzen damit, nicht nur schlafen, genug schlafen, aber Gutes tun damit. Und den Körper auch pflegen und ehren. Paulus sagt, es ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Körper will also gepflegt werden. Wenn wir den Körper nicht gut pflegen, funktioniert er auch nicht gut. Dann stirbt er früher oder ist nicht so stark. Oder kriegt Krankheiten. Also wir haben eine Verantwortung und haben gewisse Möglichkeiten. Wir können ihn besser oder schlechter pflegen. Können ihn trainieren für Dinge, sodass wir Dinge tun können, die wir vorher nicht tun konnten. Und wir können ihn auch misshandeln. Also wir können ihm auch Gifte einflößen. Wir können Kokain nehmen oder Alkohol oder irgendwas, was das Gehirn bremst. Dann funktioniert das mit dem Reden und dem Denken nicht mehr so gut. Und wenn wir das langfristig tun, dann schaden wir auch unserem Körper, sodass wir dann vor allem nach einigen Jahrzehnten nicht mehr so besonders viel bewirken können oder weniger bewirken können, als wir es, wenn wir es besser, den Körper besser behandelt hätten, tun könnten. Also aus christlicher Sicht müssen wir den Leib auch pflegen und trainieren. Erstens zur Ehre Gottes und zweitens, damit wir lange und gut mit diesem Körper wirken können und damit auch die Versuchung damit wir der Versuchung besser widerstehen können, denn ein starker Geist ist einer, der Versuchung besser widerstehen kann. Also wir müssen uns den Leib beachten. Der Leib ist nicht überflüssig, deswegen lässt sich auch eine Gemeinschaft nicht ersetzen durch eine Videokonferenz. Videokonferenzen sind etwas Schönes, aber Gemeinschaft ist etwas anderes. Da passiert noch mehr, wenn wir einander in die Augen sehen, die Hand geben oder umarmen, da passiert noch mehr. Auch wenn man in einem Raum zusammen ist, empfinden viele, da ist oft ein guter Geist oder, ja, sagt man so, da ist ein guter Geist, findet man manchmal. Manchmal spürt man auch als Redner, oh, da gibt es schon Widerstand oder so. Und das, also der Geist und der Körper auch in unserem Beisammensein, da ist mehr als nur jetzt einfach die Botschaft, die von einem Mund zum anderen geht. Der Körper spielt eine Rolle auch für unsere Gemeinschaft und wir sollen uns entsprechend mit dem Körper verhalten. Dieser Körper ist Teil des Universums. Gott hat uns mit unserem Körper in das Universum gestellt und mit den anderen Dingen, die wir im Universum finden, also die ganze Materie in ihrer ganzen Vielfalt, können wir unglaublich viel machen. Das Erste, was dazu nötig ist, dass wir etwas machen können mit der Materie, ist, dass wir sie verstehen können und ihr Verhalten vorhersagen können. Und es hat sich gezeigt in unserer Geschichte, dass wir das Verhalten der Materie gründlich erforschen können und dadurch ganz detailliertes Wissen dazu erlangen können, wie die Materie sich verhält. Zum Beispiel kann man dann Mondfinsternisse und Sonnenfinsternisse vorhersagen. Und dadurch, dass wir das Verhalten der Materie vorhersagen können, können wir Handlungen durchführen mit einer bestimmten Absicht und dann für diese Handlung verantwortlich sein. Ich kann also etwas auf sie werfen, ich kann einen Stein werfen, sodass ich ziemlich genau ziele und deshalb kann ich dann Gutes oder Schlechtes mit diesem Steinwurf machen. Wenn die Materie in ihrem Verhalten unvorhersagbar wäre, könnten wir gar nichts damit machen. Dann hätte ich den Stein hier, vielleicht könnte ich ihn in die Hand nehmen, aber ich mache so und dann fällt er einfach nur hinunter. Aber unsere Materie in unserem Universum ist ganz vorhersagbar in ihrem Verhalten und das hat Gott so gemacht, damit wir Pläne machen können und absichtlich handeln können, also viele Dinge absichtlich hervorbringen können. Und da kommen wir zu etwas, was für unser Thema noch viel relevanter ist. Wir können mit dieser Materie Maschinen bauen. Dazu, dass wir Maschinen bauen können, mit der Materie sind ganz viele Dinge notwendig. Also dazu muss die Materie ganz bestimmte Eigenschaften haben und muss wie ein Baukasten sein. Und die Materie in unserem Universum ist ein unglaublich leistungsfähiger Baukasten. Bis dahin, dass wir komplexe Maschinen bauen können und sogar Computer bauen können, wo wir dann mit den einzelnen, so schon auf molekularer Ebene, die Materie ausnutzen können und kontrollieren können und einsetzen können für etwas, was wir mit der Maschine machen wollen, zum Beispiel Computer bauen. Also damit der Mensch Computer bauen kann, muss die Materie eine ganz bestimmte sein. Gott muss sie ganz gezielt mit solchen Möglichkeiten, wie die Möglichkeit, Computer zu bauen, ausgerüstet haben. Das muss Absicht sein von Gott, denn sonst, wenn die Materie, überlegen Sie sich mal, wie Materie sonst sein könnte. In der Philosophie machen wir das oft, da sagen wir den Studenten, stellt euch mal den Möglichkeitsraum vor, in dem die Materie sein könnte. Das ganze Universum könnte aus Schleim bestehen, ein Schleim, der homogen ist, nichts drin, einfach nur weiche Masse und da könnten Sie keine Maschine bauen, da fehlt schon die Fähigkeit des Körpers. Da könnten wir schon nicht mit Körpern sein, weil die Körper da sind. Also schon die Unterscheidung zwischen den Aggregatzuständen fest, flüssig und gasförmig ist notwendig dafür, dass wir viel bewirken können. Aber Sie können sich jetzt weiter ausmalen, was alles Gott getan hat, damit wir mit der Körper viel machen, mit der Materie viel machen können. Denken Sie mal an das Periodensystem der Chemie, was dort Gott für Möglichkeiten in die Materie gelegt hat, was wir damit alles machen können. Die verschiedenen Moleküle, wie stabil sie sind, wie wir sie kontrollieren können und wie wir dann verschiedene Werkstoffe und verschiedene Maschinen damit bauen können. Also all dies sind schon Beweise für die Existenz Gottes. Da sieht man, dass Gott unglaublich reichhaltige Vorstellungen in die Materie gelegt hat, die auch erst seit Jahrtausend nach Jahrtausenden teilweise entdeckt wurden. Also wenn Sie daran denken, an den Strom und an den Verbrennungsmotor, beides wurde erst vor 100 oder 150 Jahren entdeckt. Das ist ganz und davor hat die Menschheit zwar auch viel machen können mit ihren Körpern, aber das hat ihnen noch gefehlt. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch mal so große Sprünge. Jedenfalls sieht man, der Gott hat also einen ganz reichhaltigen Baukasten in der Materie uns bereitgestellt. Und wenn es keinen Gott gäbe, wäre nichts dergleichen zu erwarten. Und daraus folgt nun schon auch, dass die Technik etwas ist, was aus christlicher Sicht Gott gegeben, also von Gott ermöglicht wurde. Gott hat uns so eine Materie gegeben, mit der wir Maschinen bauen können. Und man muss natürlich im Einzelfall immer prüfen, ob die Maschine etwas Gutes tut. Aber im Großen und Ganzen ist der technische Fortschritt, die Entwicklung von technischen, von Maschinen im weitesten Sinne, ist etwas, was Gott dem Menschen ermöglicht hat und was an sich etwas Gutes ist, etwas sehr Gutes ist. Wenn Sie sich denken, wie viele Möglichkeiten von Gott und dann wie viele Arbeit von Menschen nötig war dafür, diese Maschinen zu schaffen, die wir heute alle kennen. Also allein schauen Sie so ein Auto an, das wird immer so als Umweltverpester und so etwas angesehen, aber es ist die Errungenschaft von ganz viel menschlicher Arbeit und der Intelligenz, von ganz viel Arbeit daran, dem Menschen etwas zu schaffen, was dem Kunden gefällt. Viele Menschen arbeiten daran, etwas zu machen, was den Kunden ihre Wünsche erfüllt. Das ist grundsätzlich etwas Gutes, etwas, was Gott in die Schöpfung gelegt hat. Da ist auch die zwischenmenschliche Komponente. Der eine, das Unternehmen und die Mitarbeiter dienen den Kunden. Da ist etwas Gutes daran. Grundsätzlich haben wir als Christen eine positive Sicht auf die Technik und auf das Unternehmertum, wie ich es gerade erwähnt habe. Wir sollen die in die Schöpfung gelegten Möglichkeiten entfalten. Natürlich sollen wir auch die Mitgeschöpfe, die Pflanzen und die Tiere schützen und ihnen geben, was sie brauchen. Das ist selbstverständlich oder vielleicht nicht selbstverständlich. Dafür müssen auch wir Christen uns einsetzen. Und wir müssen auch Kultur und Natur im Ganzen sehen, sodass wir ein Teil davon sind, sodass wir nicht etwas anderes sind als die Natur, sondern wir sind ein Teil der Natur und der Schöpfung und unsere Tätigkeit in diesem Universum gehört zur Natur, zur Schöpfung mit dazu und ist etwas Gutes. Und wenn Menschen Fabriken bauen, dann ist es gut, wenn sie versuchen, die Luftverschmutzung da zu reduzieren. Das ist natürlich gut, aber andererseits ist das Bauen einer Fabrik etwas Gutes. Es ist etwas, was Gott dem Menschen ermöglicht hat. Und auch die vielen Dinge, denken Sie ans Erdöl, das finde ich besonders frappierend, wie oft das negativ dargestellt wird, als ob das irgendwie eine Belastung wäre und als ob es das am besten gar nicht geben sollte. Nein, das Erdöl ist eine wunderbare Gabe Gottes, wodurch wir erstens Energie haben in einer gut verfügbaren Form, also transportabel, nicht explosiv, mit der wir sehr gut Maschinen betreiben können. Und dann, wenn Sie weiterdenken an die vielen chemischen Möglichkeiten, die das Erdöl uns bietet, so eine Vielfalt von Werkstoffen, mit denen wir viele gute und auch manchmal einfach nur freudemachende Dinge erschaffen können. Das ist alles von Gott hineingelegt und es sind die Feinde des Christentums und der Schöpfung, die alles dieses madig machen wollen, die den Menschen als Schädling in dieser Welt darstellen wollen und die dann auch solche Begriffe prägen wie den ökologischen Fußabdruck. Manchmal bis dahin, dass sie schon das Kinderkriegen als etwas Schädliches darstellen, weil sie ja meinen, weil sie dann sagen, ja, das produziert wieder einen ökologischen Fußabdruck. Das ist krankes Denken, was gegen die Schöpfung gerichtet ist. Aus einem richtigen und christlichen Denken sehen wir die Welt als eine, die wir bewohnen und verwenden mit vielen Möglichkeiten Gottes. Der Gipfel dieser Aversion gegen die Schöpfung ist der bisherige Gipfel, ist, dass man über diese CO2-These dem Menschen das Feuer wieder wegnehmen möchte. Also da haben die Menschen in Mythen die Entdeckung des Feuers schon als etwas so Einschneidendes empfunden, dass sie Mythen dafür erfunden haben, dass Prometheus den Göttern das Feuer weggenommen hat und den Menschen gebracht hat. Der Mensch hat gespürt, das Feuer zu haben, das war ein riesiger Schritt für den Menschen. Und wieder das Feuer, etwas, was Gott als Möglichkeit in die Schöpfung gelegt hat. Und jetzt kommen die Feinde der Schöpfung und sagen, Feuer ist schädlich. Die CO2-These ist nichts anderes als ein Angriff auf die Schöpfung, um natürlich eine Diktatur auszubauen, weil man dann allen Unternehmen sagen kann, was tust du in deinem Unternehmen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Also es hat dieses Projekt des Aufbaus einer Herrschaft. Und es hat aber auch diesen Aspekt, dass es gegen die Schöpfung ist, weil alles, so viele Tätigkeiten des Menschen führen zu Verbrennung, Verbrauch und Verbrennung. Und das ist gut. Der Mensch wärmt sich, der Mensch erzeugt dadurch Bewegung. Das sind alles gute Dinge. Und die Feinde der Schöpfung wollen das schlecht machen durch die CO2-These. Also da passiert etwas ganz Grundlegendes, indem, wenn jetzt dem Menschen gesagt wird, Feuer ist schädlich und wenn CO2, was ein wachstumsfördernder Stoff für Pflanzen ist, wenn das jetzt als etwas Schlechtes dargestellt wird, das trägt die Spuren des Teufels. Der Teufel will die Schöpfung Gottes in ihrer Wirksamkeit und Entfaltung einengen und deshalb erfindet er solche Thesen wie die CO2-These. Also das war jetzt meine insgesamt positive Bewertung von Technik. Wir müssen sie sehen als etwas, was Gott ermöglicht hat. Natürlich wollte ich damit nicht sagen, dass man nicht im Einzelfall immer schauen muss, wie eine Anwendung ist, wo Schaden verursacht wird. Da ist dem Menschen immer aufgegeben, diesen Schaden zu vermeiden und dann eine weise und gute Handhabung der Technik zu verwenden. Aber grundsätzlich ist Technik etwas Gutes und es sind eher die Feinde der Schöpfung, die so eine grundsätzliche Aversion gegen Technik haben. Jetzt bringen wir das mal in Zusammenhang mit dem Transhumanismus. Wir haben ja schon viel darüber gehört. Der Transhumanismus ist eine Bewegung Und ein Streben danach, den Mensch durch Veränderung des Körpers langlebiger, intelligenter und glücklicher zu machen. Also der Transhumanismus behandelt, schaut diesen Körper an und sagt, da geht noch was, da kann man noch was verbessern. Und man kann ihn, der stirbt ja nach so, nach 80 Jahren ist er schon ganz schwach. Und das Streben danach, das Leben zu verlängern, ist ja grundsätzlich natürlich auch richtig. Man will ja allen Menschen helfen, gesund zu sein. Aber hier kommt eine ganz besondere Komponente hinein, indem man sagt, ich kann den Körper so weiterentwickeln, dass er nicht mehr diese eingebaute Schwächung, diese eingebaute Alterung hat. Und das geschieht insbesondere so, dass er sagt, ja, dieser Körper, der ist ja eigentlich ersetzbar. Den Körper können wir durch was anderes ersetzen oder wir können den Körper vergehen lassen und den Menschen hochladen in eine Maschine und dann kann dieser Mensch weiter existieren. Und manche Menschen werden diese Option wählen, sich auf eine andere Maschine hochladen zu lassen und andere wollen vielleicht lieber den Körper, den sie haben, verbessern. Beide Optionen werden in dieser Bewegung gedacht. Diesen Körper hier auszubauen, stärker zu machen oder aber die Person auf eine Maschine hochzuladen und sie dort wirken zu lassen, also dort leben zu lassen nach deren Vorstellung von Leben. Intelligenter und glücklicher, auch dieses Moment des Glücklichermachens, das gibt es auch, das gibt es ja auch schon in diesen utopischen oder man muss eigentlich eher sagen dystopischen Romanen Brave New World von Aldous Huxley und 1984, da gibt es auch dieses Element, dass man mit technischer Einwirkung, etwas, was man einnimmt, auch die Psyche des Menschen verändert. Also wenn ein Mensch dann ein bisschen deprimiert ist, dann muss er nur den richtigen Schalter umlegen oder er muss etwas einnehmen oder auch jemand anders legt vielleicht einen Schalter um. Der sieht, der wird gerade so ein bisschen depri, dann das können wir gerade nicht brauchen, der soll ja gerade irgendwas machen, dann muss der guter Laune sein, dann könnte man den Menschen auch von außen steuern. Also die Evolution des Menschen kann weitergehen aus Sicht des Transhumanismus. Evolutionsdenken gehört mit zum Transhumanismus dazu. Daher kommt nämlich die Vorstellung, dass es ja weitergehen kann. Der Mensch kann sich weiterentwickeln. Und der Mensch kann die Grenzen der bisherigen Spezies sprengen. Also sie wollen den Menschen insofern abschaffen, als sie sagen, wir können was Besseres schaffen. Etwas, das gar nicht mehr den heutigen Beschreibungen eines Menschen entspricht, sondern eine Fortentwicklung ist. Und sie stellen das dar als etwas Optimistisches. Und in mancher Hinsicht kann man das ja auch so sagen. Aber es hat was Gruseliges an sich, das spüren dann viele. Und diese Aspekte, die einem da komisch vorkommen, die haben ihre Ursache in bestimmten Annahmen. Und die Annahmen sind die drei Annahmen, dass der Mensch keine Seele hat, oder zwei Annahmen, der Mensch hat keine Seele und er hat keine Willensfreiheit. Also dieser Yuval Harari, der da so der, sagen wir mal, beredteste Vertreter oder Prophet dieses Transhumanismus ist, er hat also öfters in Interviews Dinge gesagt, wie Humans are now hackable animals, also sie können gehackt werden wie ein Computer. Und you know the whole idea that humans have the soul or spirit and they have free will, that's over free will. Da ist besonders bei Harari so ein starkes Rhetorik, muss ich eigentlich sagen, das ist, kommt aus der Vergangenheit, das sind christliche alte Mythen, es kommt aus der Theologie, die haben da irgendwie geglaubt, dass da die Seele so Schuld hat, die dann nach dem Tod beurteilt wird und sagt, das ist alles alte Mythologie, die Wissenschaft, die hat uns was anderes gezeigt, nämlich es gibt keine Seele und es gibt keine Willensfreiheit. Erster Hinweis, dieser Verweis auf die Wissenschaft ist ein Bluff. Also die Wissenschaft hat nichts dergleichen gezeigt. Das ist einfach nur, weil es gut klingt, zu sagen, es hat die Wissenschaft festgestellt. Aber die Wissenschaft kann nicht feststellen, dass der Mensch keine Seele habe. Im Gegenteil, die Wissenschaft kann überhaupt nichts dazu sagen, wie der Mensch Bewusstsein haben kann. Sie kann keine Maschinen machen, die Bewusstsein haben und sie kann das Phänomen Bewusstsein auch nicht kontrollieren oder was anderes damit machen. Man kann einen Menschen zwar umbringen, dann hat er kein Bewusstsein mehr, aber man kann keine Maschine schaffen, die ein Bewusstsein hat. Das Phänomen Bewusstsein entgleitet der Naturwissenschaft völlig. Und deswegen ist diese Berufung auf die Wissenschaft in der Verteidigung der Annahme, dass der Mensch keine Seele habe, reiner Bluff. Und ebenso ist es bei der Willensfreiheit. Und wichtig ist aber zu sehen, dass diese utopischen Annahmen des Transhumanismus, die kommen aus der Annahme, dass der Mensch keine Seele und keine Willensfreiheit hat. Die nehmen von vornherein an, dass der Mensch eine Maschine ist. Und deshalb sagen sie dann, wir können ja Maschinen bauen und deshalb können wir ja auch mal Maschinen bauen, die dann mal vielleicht ein Bewusstsein haben. Oder sie interessieren sich überhaupt nicht für das Phänomen des Bewusstseins. Jedenfalls sagen sie deshalb, wir können dann ja auch mal Maschinen bauen, die handeln wie Menschen und mal leistungsfähiger handeln werden als Menschen. Also diese ganze utopische Erwartung des Transhumanismus speist sich aus diesem materialistischen Postulat, dass der Mensch keine Seele hat. Und wenn der Mensch aber eine Seele hat, dann wird es nie, also sagen wir, wenn Bewusstsein eine Seele erfordert, dann wird der Mensch nie Maschinen mit Bewusstsein erzeugen, weil der Mensch keine Seele erzeugen kann. Also von daher kann man diese Erwartungen des Transhumanismus mit Skepsis und einer gewissen Seelenruhe ansehen. Das wird so nicht kommen. Nochmal explizit, was da dem Transhumanismus entgegenzuhalten ist. Also der Transhumanismus sagt, der Mensch ist nur eine Maschine, er hat keine Seele. Dem ist entgegenzuhalten, der Mensch hat sehr wohl eine Seele, sonst hätte er kein Bewusstsein. Es gibt natürlich viele und lange Argumente für die Existenz der Seele, aber es ist einfach so, dass das Erste, was man sieht, denken kann eine Maschine nicht. Eine Maschine kann Ihnen nur Striche auf einem Bildschirm produzieren nach genauen Regeln und kann dabei sehr komplexe Vorgänge verwirklichen und Rechnungen durchführen, aber es kann nicht Bewusstsein haben, es kann immer nur Schalter umlegen. Eine Maschine kann immer nur aus Schaltern bestehen, die dann Nullen und Einsen repräsentieren und daraus wird nie Bewusstsein entstehen, sondern nur komplizierte Abgänge, also Vorgänge, in denen Schalter umgelegt werden. Eine Maschine kann immer nur das tun. Und wenn Sie auf Ihren Taschenrechner klicken, 2 plus 3 und dann auf ist gleich und dann kommt 5, dann hat in dem Taschenrechner kein Denken, kein Rechnen stattgefunden, sondern es wurden nur bestimmte Schalter umgelegt, sodass dann die 5 auf dem Display erscheint. Das ist ein schönes Gerät und da kann man viel kompliziertere Geräte noch erzeugen, bis dahin im jetzigen Zustand, wo künstliche Intelligenz ganze Bücher zusammenfassen kann. Also es kann verbale Informationen auch schon technisch so verarbeiten, dass wir einen Gewinn daraus haben. Das heißt, dass wir durch die Maschine eine Zusammenfassung des Buches erzeugen können. Trotzdem findet in der Maschine kein Verstehen statt. Da ist kein Verstehen, nichts das, was wir Verstehen nennen, nämlich etwas, was im Bewusstsein ist. Also der Mensch hat eine Seele, er hat diesen einen Kern, dieses Ich von mir, das bin ich. Wenn mein Leib zerstört wird, werde ich weiter existieren. Mein Ich könnte auch in einen anderen Körper gesetzt werden, dann wäre ich das. Dann wäre dieser Körper nur mein alter Körper. Ich bin dort, wo meine Seele ist. Meine Seele ist ein unteilbares, geistiges Etwas, wo alle meine Bewusstseinsvorgänge dranhängen. Also im Auto gibt es Vorgänge hinten und vorne und oben und unten und Sie können das Auto auseinandernehmen. An Ihrer Seele können Sie nichts auseinandernehmen. Alle hängen an einem Punkt dran, das sind Sie. Jeder Einzelne ist ein Atom, ein geistiges, unteilbares Etwas. Und das hat Gott erschaffen und gibt Gott jedem Menschen. Und Gott selbst ist auch so eine geistige Substanz, eine geistige, handelnde Substanz. So hat Gott uns erschaffen. Also der Mensch hat eine Seele und das ist eine Begrenzung des Transhumanismus. Und zweitens hat der Mensch auch einen freien Willen. Den freien Willen haben Menschen aus ihrer Erfahrung immer wahrgenommen. Freien Willen spürt man. Was heißt freier Wille? Nun, also wenn wir Maschinen wären, sodass alle unsere Bewegungen nur das Ergebnis wären von Prozessen, die vorher stattgefunden haben, dann wären wir nicht frei, weil das dann alles nur, dann wären wir ein Teil des kausalen Gefüges des Universums. Wir wären so wie ein Blatt im Bach oder wie die Planeten im Sonnensystem. Wir wären nur Getriebene. Wir könnten nicht handeln. Aber der Mensch erlebt sich als einer, der selber handeln kann. In diesem Universum setzt der Mensch Handlungen und Tiere übrigens auch. Und das heißt, er kann da etwas tun, sodass der Mensch es tut. Diese Person oder auch das Tier tut das. Das ist Willensfreiheit. Das heißt nicht, dass der Mensch keine Triebe hätte oder dass er durch diese Triebe nicht beeinflusst würde oder so etwas. Nein, das heißt nur, dass der Mensch selber handelnder ist und die Handlungen nicht durch was anderes produziert werden. Sie sind nicht das Ergebnis von kausalen Prozessen. Der Mensch ist nicht nur wie ein Uhrwerk oder wie ein aufziehbares Kinderspielzeug. Das ist das, die These des freien Willens. Und besonders so um 1800 haben die Feinde des Christentums daran gearbeitet, eine Theorie zu entwickeln, die das ausschließt. Sie haben sich ausgedacht, dass alle Ereignisse nur so ablaufen wie in einer Maschine. Das ganze Universum ist ein Uhrwerk. Und dann haben sie gesagt, ja, das kann man sich gar nicht anders vorstellen, und haben dann gesagt, deshalb sind Wunder und Willensfreiheit unmöglich. Tatsache ist aber, dass wir uns das sehr gut vorstellen können. Wir erleben das nämlich ständig, dass wir lebendig sind und selber handeln, und Tiere können das auch. Also sie haben ein Weltbild postuliert, das alles wie in einer Maschine abläuft, und haben dann gesagt, die Wissenschaft zeigt das oder die Erfahrung zeigt das oder das Denken zeigt das. In Wirklichkeit ist es völlig gegen unsere Erfahrung, weil wir erleben uns und andere als welche, die in diesem Universum selbst handeln, aus eigenem Antrieb. So dass also in diesem Milieu arbeitet man oft mit so einem Bluff. Vorhin habe ich gesagt, sie arbeiten mit dem Bluff, dass sie sagen, die Wissenschaft hat festgestellt, dass der Mensch keine Seele hat. In Wirklichkeit ist es gerade die Erfahrung, die uns zeigt, dass wir eine Seele haben. Und die Erfahrung zeigt uns auch, dass wir einen freien Willen haben. Und deshalb ist diese Weltsicht falsch, die auch der Transhumanismus annimmt. Und also aus diesen Gründen, weil der Mensch eine Seele hat, weil er freien Willen hat und weil der Determinismus falsch ist, werden sich die Erwartungen des Transhumanismus nicht erfüllen. Deshalb meine ich, dass die Gefahren des Transhumanismus gar nicht so sehr in dem sind, was die Transhumanisten vielleicht mal so herstellen werden, die Maschinen, die sie herstellen werden. Die, würde ich sagen, die müssen eigentlich nichts Schlechtes sein. Ich meine, man hat uns schon viele Maschinen konstruiert und wir sehen, was man damit tun kann. Wir sehen natürlich auch, dass man mit digitalen Geräten so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht süchtig wird danach. Man sollte nicht gerade Kindern Tablets geben und man muss aufpassen, wie das mit 4G und mit 5G ist, muss sich überlegen, hat das vielleicht eine schädliche Wirkung auf das Gehirn, dann muss man sich vielleicht davon fernhalten oder schauen, wie man da möglichst geringe Strahlung erzeugen kann. Also so eine Vorsicht muss man da immer im Einzelfall anwenden, aber grundsätzlich sind diese Maschinen wieder eine Ausnutzung der Möglichkeiten, die Gott in die Schöpfung gelegt hat und die uns entweder nützlich sein können oder auch Freude machen können. Spielzeuge können sie sein. Oder auch nützlich sein, die vielleicht Prozesse in Unternehmen sehr viel effizienter gestalten können. Also grundsätzlich sind das einfach nur weitere technische Entwicklungen, die führen zu Wohlstand und zu weiteren Erfindungen, die Gott vorgesehen hat. Solange die Angebote, die der Transhumanismus uns gibt, solange die freiwillig bleiben, also solange das so geschieht, dass Unternehmen Dinge entwickeln und dann versuchen, diese ihnen zu verkaufen, sind wir in einem guten Bereich. Dann können sie sich ihre Meinung dazu bilden, ob sie das wollen, ob das zu teuer ist, ob das vielleicht negative Folgen für sie hat. Aber solange das freiwillig ist, solange das nur Unternehmen sind, die diese Dinge ihnen anbieten, ist das etwas Gutes und ist nichts, was besonders zu befürchten ist. Wenn Ihnen etwas davon nicht gefällt, dann nehmen Sie es nicht, genauso wie bisher auch. Wer keinen Navi verwenden möchte, sondern lieber eine Landkarte, das hat auch was für sich, ist auch gut. Die meisten nehmen dann doch den Navi, aber es ist in Ordnung. Das kann man machen, wie man will, kann man sich selber überlegen. Den Aufzug nimmt man nicht, das hält fit, wenn man den Aufzug nicht nimmt, so ist es bei allen komplizierten und einfachen technischen Geräten. Wir können selber entscheiden, ob wir sie nehmen oder nicht. Natürlich kann die Werbung schon einmal sehr aufdringlich sein. Dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht manipuliert wird und sich so fragen, was mir denn gut tut und was mir nicht gut tut. Und es gibt diese Phänomene der Sucht bei vielen Dingen. gibt es eben auch außerhalb des Essbaren. Vom Handy kann man auch süchtig werden, da muss man kritisch sein. Aber im Großen und Ganzen, solange Dinge von Unternehmen entwickelt werden und uns angeboten werden, sind sie etwas Gutes und wir müssen überlegen, ob wir sie denn kaufen wollen und nutzen wollen oder nicht. Solange das freiwillige Angebote sind, wie es, wenn es von Unternehmen kommt, eben ist und nicht durch Zwang geschieht. Übrigens noch ein wichtiges ist, dass die Unternehmen, die ihnen das anbieten, die müssen auch haften für die Folgen ihres Produktes. Das ist ganz wichtig für die richtige Ordnung, dass Produkte, die ihnen angeboten werden, dass der Hersteller immer haftet für das, was er verspricht. Das ist ganz wichtig. Bei Corona-Impfstoffen zum Beispiel hat man dann die Haftung aufgehoben. Das ist immer ein großes Alarmzeichen. Produkthaftung ist eigentlich die effizienteste Qualitätskontrolle. Aber es gibt doch Gefahren des Transhumanismus auf eine etwas andere Weise, und zwar dann, wenn das nicht freiwillig geschieht. Wenn also da etwas verkündet wird, was so ein Produkt dieses Transhumanismus der Forschung sein soll und der Technik, und uns dies so verkündet wird als etwas, was man unbedingt haben muss und wo man nicht zurückstehen darf und was man, wenn man es ablehnte, einen Schaden verursachte für alles. Also wenn da Druck aufgebaut wird, dann wird es gefährlich. Wir müssen uns einfach immer vor Augen führen, dass, das wissen wir sowohl aus der Erfahrung als auch aus der Heiligen Schrift, es gibt im einzelnen Menschen und dann auch in Gruppen einen starken Trieb, also starke Triebe nach Macht, nach Reichtum, nach Kontrolle und auch nach Weltherrschaft. Das Streben nach Weltherrschaft finden Sie in ganz vielen, Sie finden es in Menschen drin und Sie finden es in Bewegungen drin und Sie finden es auch in einzelnen Autoren drin. Sie finden es bei Hans Kelsen zum Beispiel, auch bei Immanuel Kant ist so ein Traum da. Und wenn Sie so heutige Äußerungen lesen, immer wieder kommt da so mal die Rede auf, die Probleme heute sind so groß, da bräuchten wir doch eigentlich eine weltweite Autorität, um diese Probleme zu lösen. Dann wissen Sie immer, also die alten Triebe im Menschen sind nicht tot. Das, womit der Teufel den Herrn Jesus schon in Versuchung geführt hat, in Versuchung führen wollte, dass er ihm alle Reiche dieser Welt verspricht, diese Versuchung besteht immer, dieser Trieb wird existieren, solange diese Welt existiert. Und damit müssen wir immer rechnen. Es ist damit zu rechnen, mit der Möglichkeit, dass Kräfte, Personen, Gruppen, die eine Weltherrschaft und die Kontrolle über alle erlangen wollen, dass die solche technischen Möglichkeiten ausnutzen wollen. Denn das verspricht natürlich unter dieser Hinsicht ganz viel, wovon diese Menschen träumen. Denn wenn sie dem Menschen etwas einpflanzen, dann könnten sie ihn dadurch kontrollieren. Und ich sage mal zwei verschiedene Aspekte davon. Das eine ist, dass jemanden, der eine Weltherrschaft erzeugen will, dem ist immer dieses individuelle Urteilsvermögen, dieses starke Selbstbewusstsein des Einzelnen, das besonders durch das Christentum gestärkt wird, und die verbundene Urteilskraft damit, die ist einem Weltherrscher immer ein Dorn im Auge. Denn so ein Individuum, das hinterfragt und selbst denkt und nicht einfach das tut, was ihm gesagt wird, das steht einer Weltherrschaft immer im Wege. Und wenn Sie den Menschen etwas einpflanzen, sei es etwas Biologisches oder eine Maschine, dann könnten Sie zum Beispiel dieses Individuum ausschalten. Also Sie könnten dieses Hinterfragen ausschalten, auf verschiedene Weisen. Sie können entweder ihn einfach runterfahren. Das Einfachste ist immer, die Leute irgendwie im Kopf ein bisschen schwach zu machen, also ihnen was einzuflößen, Gifte einzuflößen oder sie kräftig zum Alkoholtrinken animieren oder was auch immer ungesund ist, dann werden die schwach und dumm und dick und sonst was. Also man kann den Menschen schwach machen, indem man ihn so auf physische Weise schwächt. Man kann ihn auch auf geistige Weise schwächen, indem man ihnen andere geistige Dinge gibt, die ihn schwächen. Wenn er die ganze Zeit nur Hip-Hop-Musik hört, dann ist das vielleicht auch nicht so gut für die Ausbildung des Individuums und für die Urteilskraft. Also führen Sie es selbst aus für sich, aber ich sage nur, technische Transhumanismus, wenn er mit irgendwelchen Dingen kommt, wo er sagt, das müssen wir in dich einsetzen, damit du noch ein besserer Mensch wirst in deinem Körper, dann kann das immer die Folge, und wenn das mit Zwang kommt, dann ist der Verdacht naheliegend, dass das jemand macht, um den Menschen besser kontrollierbar zu machen. Und Wer so eine Weltherrschaft errichten möchte, wird sich dazu der Staatsmacht bedienen, denn die Staatsmacht, also die erlaubt einem Dinge zu tun, die man als normaler Teilnehmer der Gesellschaft nicht tun dürfte. Der Staat, der darf alles, also er behauptet alles zu dürfen, deshalb wird Herrschaftsbestreben auf Errichtung einer Diktatur, entweder einer sichtbaren oder unsichtbaren Diktatur, die wird immer über den Staat gehen, weil der Staat so große Machtmittel hat, der Staat nimmt sich heraus, über ihr Eigentum zu entscheiden, der sagt, jetzt sind es nur noch 40%, was ihnen gehört oder wie viel auch immer. Der Staat hat in unserer Kultur und weltweit sich so stark entwickelt, dass jeder, der eine Weltherrschaft errichten will, versuchen wird, die Staatsmacht dazu zu verwenden. Also es wird immer über den Staat gehen, dann gibt es wieder irgendein Ministerium, Gesundheitsministerium sagt, nur zu ihrem Besten, sie müssen sich unbedingt das einpflanzen lassen. Also der Staat oder überhaupt, wer eine Weltherrschaft errichten will, der wird das immer tun, indem er entweder ein großes Gut darstellt, indem er sagt, ja, wenn sie das machen, dann können wir alle Probleme lösen, es gibt keinen Hunger mehr und keine Benachteiligung mehr, sie müssen nur das in ihren Körper einpflanzen lassen. Oder er sagt, eine große Bedrohung, wenn sie das nicht machen, dann sterben sie alle und es wird ganz das Ende der Welt kommen oder Klima und Gesundheit und Pandemie. Und der Staat denkt sich immer was besonders Gutes aus, wo er sagt, da müssen sie jetzt unbedingt mitmachen, sonst sind sie asozial. Oder er sagt, es kommt eine große Gefahr, wenn sie jetzt nicht mitmachen, dann stirbt ihre Großmutter deshalb oder irgendwas wird immer gesagt. Also es ist immer das gleiche Muster über Jahrhunderte hinweg. Der Staat sagt immer, jetzt muss ich leider Ihre Freiheiten alle wegnehmen, es ist unbedingt nötig, es ist das Unvorhersehbares gekommen und Grundrechte waren zwar mal so, hat mal irgendjemand so gedacht, dass es da keine Ausnahmefälle geben darf, im deutschen Grundgesetz zum Beispiel gibt es gar keine Notfallverordnung, aber wenn es dann mal, jetzt ist es so eine schlimme Pandemie geworden, jetzt müssen wir doch die Grundgesetze, die Grundrechte müssen jetzt doch weg. Das macht der Staat immer so. Das muss man einfach damit rechnen. So, meine Anwendung hierauf ist, wenn der Staat auf einmal kommt oder wer auch immer, vielleicht in anderer Gestalt, doch jemand anderes mächtiger kommt und sagt, jetzt, das muss unbedingt in deinen Körper rein, ein Chip oder eine Maschine oder eine Substanz, eine Impfung, dann müssen wir einfach wissen, der meint das nicht unbedingt gut mit mir, sondern der hat seine eigenen Ziele und in meinen Körper grundsätzlich mal lasse ich nichts rein. Also bevor wir was in den Körper lassen, würde ich einfach sehr vorsichtig sein, weil da kann einfach enorm viel gemacht werden. Das ist nicht so gedacht, dass wir Dinge in unseren Körper einpflanzen. Essen sollen wir, ausgewählte Dinge sollen wir essen, aber Maschinen sind auch gut. Prothese kann man mal haben, es ist, wenn man es braucht, ist gut, aber jetzt so einen Chip hineinpflanzen, da würde ich sagen, also wahrscheinlich dient das doch eher dem Projekt, mich kontrollierbar zu machen, als mich stärker zu machen. Wahrscheinlich dient es meiner Schwächung und nicht meiner Stärkung. Denken Sie daran, dass Aldous Huxley in einem Vortrag, The Ultimate Revolution, hatte der den Titel, ganz überzeugend dargelegt hat. Aldous Huxley, der Autor des Buches Brave New World, Schöne neue Welt, das jeder gelesen haben sollte, wo er sehr vieles schildert, was wir heute beobachten. Und da sagt er, ja, also wir haben ja viele Diktaturen jetzt erlebt, die so mit brachialer Gewalt vorgehen, die Menschen einsperren und dann Hausdurchsuchungen machen und alles Mögliche. Aber er sagt, die zukünftige Diktatur, die das noch raffinierter machen wird, die wird die Menschen dazu führen, dass sie sich gerne beherrschen lassen, dass sie gar keinen Widerstand mehr haben, dass sie sich einfach fügen und ganz glücklich sind und den Herrscher verehren und alles nur gut finden. So, sagt er, wird die zukünftige Diktatur aussehen. Und in diesem Bild, da passt es natürlich gut hinein, wenn man den Menschen ein bisschen verändern kann. Also wenn man dieses lästige, selbstständige Denken, dieses Hinterfragen, das, was die Verschwörungstheoretiker machen und die Schwurbler und so, wenn man das alles mit so einer Maschine abschalten könnte, wäre das ganz praktisch. Da gäbe es gar keine Schwurbler mehr, nur alle, die das Richtige sagen. Und das ist nicht so illusorisch, würde ich sagen. Es gibt ein Buch von einem gewissen Michael Nils, das indoktrinierte Gehirn, wo er schon, sagen wir mal, eine Theorie, eine Hypothese darlegt, dazu, wie auch die Corona-Impfung schon der Urteilsfähigkeit nicht so gut tut. Ich sage nicht, dass das stimmt, das kann ich auch nicht beurteilen, aber das Motiv dazu, dass man den Menschen etwas einflößt, was die Urteilsfähigkeit schwächt, das ist für einen jemanden, der nach Herrschaft strebt, sehr naheliegend. Das ist also meine Schlussfolgerung bezüglich der Gefahren des Transhumanismus. Die liegen weniger darin, dass Maschinen uns einmal beherrschen werden, sondern die liegen darin, dass man Produkte, die im Namen des Fortschritts uns aufgezwungen werden sollen, dass die in Wirklichkeit uns schaden. Das ist also die Gefahr des Transhumanismus, die ich sehe. Und sie wären dann Fortsetzungen von der Propaganda, die es immer schon gab und auch jetzt gibt, also dass man die Menschen noch besser kontrollierbar macht. Und unsere Maßnahme dagegen ist wachsam sein, also nicht vorsichtig sein, aufpassen, immer hinterfragen, keinen Fernseher zu Hause haben, damit man sich nicht seine eigene Programmiermaschine zu Hause hat, das ist ein großes Thema, aber Fernseher ist wirklich ein ganz wirksames Mittel, um Menschen programmieren zu können. Das müsste man selber erforschen, aber da gibt es auch genug Forschung dazu. Fernsehen ist einfach enorm wirkungsvoll dazu, Menschen Überzeugungen einzupflanzen. Und das sollte man weglassen und streichen einfach, genauso wie man eben auf seinen Leib achten muss und wie man hinterfragen muss, was geht da gerade vor? Warum machen die das? Was geschieht dort? Immer hinterfragen, immer nach Gottes Willen fragen, immer nach dem Recht fragen. Wo wird das Recht gebeugt? Und dort wachsam sein. Und vor allem wachsam sein in dem Sinne, wie der Herr Jesus es uns anbefohlen hat, besonders mit Blick auf die letzte Zeit. Wir müssen immer wachsam sein, weil es wird am Schluss, wenn eine Diktatur entsteht, wird sie selten so entstehen, dass gesagt wird, jetzt ist die Diktatur da, jetzt kriegt jeder das Mahlzeichen, sondern wird gesagt, es ist jetzt ganz wichtig, weil sonst sterben alle, sonst geht das Klima kaputt. Oder es wird immer irgendein Trick dabei sein, und zwar ein raffinierter Trick, wie so ein Reich aufgebaut werden wird. Und da müssen wir wachsam sein, und wir haben aber auch ein Versprechen Gottes, dass er uns hilft, wenn wir bei ihm bleiben und wachsam bleiben und uns nicht anpassen, die Wahrheit suchen, beten, in der Gemeinschaft bleiben, dann haben wir gute Chancen, auch so etwas, sagen wir mal, den Dingen, die da kommen sollen, zu widerstehen, wie Jesus in dem Lukas-Evangelium sagt. Also das ist das, wie wir uns dazu halten sollen. Also nicht Technik insgesamt ablehnen, sondern als Geschenk Gottes ansehen, aber wachsam zu bleiben bezüglich allen schlechten Strömungen, die kommen könnten. Also die Möglichkeit der Technik wurde von Gott in die Schöpfung gelegt, ist mein Schlusspunkt Nummer eins. Zweitens, weil Bewusstsein eine Seele erfordert, wird es nicht gelingen, Maschinen mit Bewusstsein zu bauen oder eine Person in eine Maschine zu laden. Und drittens, gefährlich ist der Transhumanismus dann, wenn ihre Produkte aufgezwungen werden. Und letztens, als Sicht auf unser Leben, auf unseren Körper, wir müssen unseren Körper wahrnehmen als Geschenk Gottes und pflegen als Geschenk Gottes und damit etwas Gutes tun, also Gottes Willen tun. Diesen Körper ansehen, nicht als etwas, was wir hier nur so, was so ein bisschen, was wir eben so haben, was wir leider füttern müssen. Oder wir müssen diesen Körper pflegen und verwenden, damit wir Frucht bringen in dieser Welt und zur Ehre Gottes leben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.